Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Inga Kraus besucht mich heute im Familie bleiben Podcast und wir sprechen über Krankheit und Tod des Ehepartners und Vaters. Hallo Inga, danke, dass du da bist.
Ja, hallo Isabel, ich freue mich sehr.
Wir haben heute ein sehr wichtiges Thema zu besprechen, aber vorab magst du dich kurz vorstellen.
Ja, also ich bin Inga Kraus, ich bin inzwischen 47 Jahre alt. Ich arbeite angestellt Teilzeit als Bürokauffrau und habe zwei Kinder. Die sind jetzt gerade 12 und 13, aber ich bin mit 40 Jahren Witwe geworden. Da waren die Kinder gerade 4 und 6 und seitdem beschäftige ich mich sehr mit den finanziellen Folgen des Witwendaseins und habe auch eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Gerechte Hinterbliebenen Rente.
Genau. Sehr gut, die stellen wir in die Shownotes, so auch dein Buch, das du geschrieben hast, so haben wir auch zusammengefunden. Erzähl uns doch kurz, worum es da geht und warum du es geschrieben hast.
Ja, also mein Buch heißt Wenn der Tod dazwischen kommt und genau darum geht's, nämlich wir sind ja als Familie, also diese Diagnose hat uns getroffen im blödesten Zeitpunkt des Familiendaseins, kann ich auch gleich noch was dazu erzählen und wir haben... Es geht genau darum, wenn der Tod eben dazwischen kommt in dieser Familienplanungszeit. Und ich habe das Buch geschrieben, um einfach meine Geschichte aufzuschreiben, weil sie so verheerend ist, weil sie so katastrophenreich ist für mich und für meine Kinder. Also hat ja auch was mit Abarbeiten der eigenen Geschichte zu tun, aber auch, dass meine Kinder wissen, was eigentlich passiert ist. Und auch, es ist so ein bisschen halb Geschichte und halb Ratgeber, als Hilfe für andere Betroffene, weil auch viele Tipps drin stehen und für andere auch noch nicht Betroffene, muss man auch so sagen, weil ich komme aus einer Patchwork-Familie, viele Alleinerziehende mit Partnerwunsch, für die wäre das auch ein sehr, sehr hilfreiches Buch.
Auf jeden Fall, deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir reden, als ich von dem Buch gehört habe über Silke Wildner, liebe Grüße, weil das Thema zu selten besprochen würde. Ich habe auch mit Christoph Paul eine Folge über Erben aufgenommen, weil die meisten das eben nicht besprechen, solange noch alle leben, weil wir ja denken, wir leben sehr lange und eben ist es nicht immer so. Du schreibst das ja auch sehr anschaulich in deinem Buch, dass erst über die Erkrankung und den späteren Tod deines Mannes, lass uns mit der Erkrankung anfangen. Als dein Mann krank wurde, wie hat das für dich als Mutter und Ehefrau euer Familienleben verändert? Vielleicht ganz konkret, was hat das bedeutet im Alltag?
Also bei uns, man muss dazu ein bisschen die Geschichte kennen. Wir haben eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Wir wohnten, sind gerade umgezogen in unser Haus, was wir gebaut haben, nach Wangen. Mein Mann hat aber in Berlin gearbeitet und ist eigentlich jede Woche nach Berlin gefahren. Und ganz konkret hat es verändert, dass mein Mann durch die Diagnose alle 2 Wochen zu Hause war, weil er zur Chemotherapie musste. Und das war eigentlich in diesem Fall tatsächlich sehr hilfreich, weil er mehr zu Hause war als sonst. Aber natürlich, also was das emotional mit einem macht, ist ja sehr, sehr krass. Also wenn also die Diagnose muss man sich vorstellen, mein Mann hat Darmkrebs mit Lebermetastasen. Er hatte 25 bis 30 Ostereier, große Metastasen in der Leber. Also er war quasi nicht mehr am Leben. Und der Arzt hat direkt gesagt, also mit 44 Jahren, ne? Der Arzt hat gesagt, also er würde statistisch gesehen 2 Monate noch leben, wenn die Chemo nicht anschlägt. Und wenn die Chemo anschlägt, 6 Monate. Aber er lässt sich auch gerne über Statistiken, also hinaus über Wunder, freut er sich immer wieder. Also das war schon sehr, sehr krass, weil also wenn man sich vorstellt, wir sind gerade in dieses Haus gezogen, mein kleiner Sohn war gerade kurz vorher geboren, also wir waren 6 Monate alt, der große Sohn war 2. Das ist schon, ich weiß nicht, sehr, sehr heftig, wenn man sowas hört.
Unfassbar.
Ja.
Du sagst, wenn du über was nicht reden kannst, ich will dich hier nicht quälen. Es ist so ein wichtiges Thema, deswegen bin ich dir wirklich dankbar, weil viele sich da wahnsinnig alleine fühlen, stelle ich mir so vor zumindest. Was habt ihr da besprochen, du und dein Mann in der Situation? Was für Absprachen waren dann notwendig?
Also ganz konkret, direkt nach der Diagnose habe ich meinen Mann gefragt, ob er eine Risikolebensversicherung für das Haus abgeschlossen hat. Und das hatte er leider nicht. Also wir hatten immer so ein bisschen diese Verantwortung, diese finanzielle Verantwortung bei ihm, dass er sich um das Haus und diese ganzen Finanzen kümmert und ich hätte das Haus sozusagen eingerichtet und das ganze Organisatorische gemacht. Und das hatte er nicht gemacht. Und da ist mir echt, ist mir alles runtergefallen. Das war ziemlich schlimm, weil dann natürlich mit diesem Punkt dieses Haus, was wir gerade wo wir gerade eingezogen waren, immer in Frage gestellt war, ne? Also von daher, diese ganze Situation war sehr bedrückend, sehr belastend und sehr beängstigend. Und für mich war ein super, super schlimmer Gedanke, dass meine Kinder, die ja wirklich noch super, super klein waren, sich laut, also wenn man die Diagnose, wenn man oder diesem Arzt Aussichten folgt, sich nie an also an ihren Vater erinnern werden können.
Ja.
Und das fand ich irgendwie eine Vorstellung, die, ja, die war grauenhaft.
Wir nehmen ja noch eine zweite Folge auf. In welcher Reihenfolge die erscheinen, wissen wir noch nicht. Also es gibt zwei Folgen mit dir. Da geht es vor allem um die Kinder. Deswegen spare ich mir Fragen dazu für später, für die andere Folge auf. Was hat dir Kraft gegeben? Wo konntest du Unterstützung finden? Familiär, privat oder auch institutionell? Drei Fragen gleichzeitig, Entschuldigung
Ja, nee, alles gut.
dafür.
Ich bin ja vom Typ her jemand, also so ein richtiger Macher, ne? Also grundsätzlich kommt man sehr schlecht durch so eine Situation. Es ist ja sehr hoch belastet und ich war sehr, sehr alleine. Also man muss sich auch vorstellen, Wangen ist eine Stadt, die ist ja so ein bisschen dörflich orientiert und da sind einfach nicht so viele zugezogene Leute. Ich war aber zugezogen. Ich war auch die zweite Frau von meinem Mann. Wir haben uns da kennengelernt, sind dann nach Berlin gegangen für die Firma und sind dann wieder nach Wangen gekommen. Das heißt, ich bin eigentlich wiedergekommen mit zwei Kindern in eine Stadt, wo die Leute sich alle schon seit Kindesalter kennen. Also die haben keine Bedürfnisse, noch neue Leute kennenzulernen. Und ich mit dieser belasteten Situation habe einfach kaum Freunde gefunden. Ja, also ich meine, Nachbarn waren da und so weiter. Ich war super, super alleine und ich konnte auch mit niemandem darüber sprechen, dass mein Mann so krank war, unter anderem, weil mein Mann auch diese Krankheit so verleugnet hat. Ne? Also das ist der schlechte Teil von der Verleugnung und der gute Teil von der Verleugnung ist natürlich, dass wir einen mehr oder weniger normalen Alltag dadurch hatten. Also er hat ja nie geklagt, er hat alles ertragen, ist ganz normal zur Arbeit gegangen. Von daher war dieser Alltag, den wir als Familie erlebt haben, wenn man dieses Damoklesschwert so ein bisschen zur Seite schiebt, relativ normal.
Der wirkte normal. Das erzählen mir oft Menschen, die ja Krankheit in der Familie haben, dass auch kranke Menschen natürlich normal leben wollen. Dass sie ganz normale Dinge machen wollen, gerade weil sie krank sind. Und dass es dann, dass ihr dann eine Art Familienleben dann auch geführt hat, auch wenn in euch drin es ganz anders zuging, vermutlich.
Ja, also auch, ich meine, man muss sich das ja vorstellen. Mein Mann ist 44, hatte drei Kinder aus erster Ehe, hat zwei kleine neue Kinder. Wir haben gerade dieses Haus, sind gerade da umgezogen. Unser Traum sollte wahr werden. Und dann kommt mit so einem fetten Faustschlag ins Gesicht diese Diagnose. Also jemand in dieser Situation will nicht sterben. Der ist nicht bereit dafür. Und er will leben. Und mein Mann hat das einfach so für sich entschieden. Er hat immer gesagt, also er hat auch seine Kinder dann angerufen und hat gesagt, ich habe Krebs, aber also so nach dem Motto, ist nicht so schlimm. Ich werd den Krebs besiegen und es geht weiter. Und so hat er bis zu seinem letzten Tag gelebt.
Ja, beeindruckend, auf jeden Fall. Du hattest ja eben schon gesagt, dein Mann war vorher bereits verheiratet und hat drei Kinder. Inwiefern, falls du dazu was sagen willst, musst du natürlich nicht, weil wir das nicht besprochen haben, spielte die Mutter der ersten drei Kinder eine Rolle, weil die ja auch ihren erkrankten Vater hatten und später ihren Vater verloren. Hattet ihr einen Austausch als die beiden Mütter?
Nein. Also das ist auch ein schwieriges Thema. Die Scheidung oder die Trennung von denen zwei ist im Grunde nicht bearbeitet gewesen, wenn ich mal so behaupten. Und die zwei haben nicht miteinander oder wenig miteinander gesprochen und wir als Mütter haben überhaupt nicht miteinander gesprochen. Ich habe immer mal, wenn ich ganz schlimme Probleme hatte, weil der eine Sohn hat bei uns gewohnt, mal teilweise, habe ich sie auch mal kontaktiert und ich habe fast immer keine Antwort bekommen. Also das war schon auch eine blöde Situation, ja.
Also das war keine Stütze. Wo hast du die Unterstützung geholt?
Also ich meine, ich habe es ja gerade so ein bisschen angedeutet, im Grunde hatte ich keine Unterstützung. Also Dadurch, dass alle auch gerne diesen Alltag in Kauf genommen haben, auch meine Familie, und da war das irgendwie, ja, der hat Krebs, aber der wird das ja überleben, war das kein großes Thema. Ich habe keine, also ja, im Grunde keine Unterstützung gehabt.
Du hast gemacht.
Genau, ja.
Ja. Dann ist dein Mann im Januar 2017 verstorben. Mir fällt keine bessere Frage an, aber wie bist du damit umgegangen? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Ja, also im Grunde haben wir, also wir haben 4 Jahre und 3 Monate von der Diagnose bis zum Tod gehabt. Also mein Mann hat sehr viel länger gelebt, als er laut Ärzten hätte leben können oder dürfen. Und eben in der meisten Zeit mit einem relativ normalen Alltag. Es war dann, also im Januar 2017 ist er gestorben. Im August 2016 hatten wir diesen Termin, diesen Austherapiertermin, sage ich immer, wo der Arzt dann sagt, ich kann nichts mehr für Sie tun und so weiter. Und das war schon auch noch ein sehr, sehr schlimmer Termin, wo, ja, wenn man sowas hört, das ist einfach furchtbar. Und wenn der Arzt dann sagt, was möchten Sie noch tun? Soll ich Sie krank schreiben? Was möchten Sie noch erleben? Da kommen einem schon die Alarmglocken. Und es war dann tatsächlich in dem letzten halben Jahr so, dass auch dieser Gesundheitszustand immer schlechter wurde und wir dann noch also alternative Therapien ausprobiert haben und es eigentlich nicht besser wurde. Und ich habe eigentlich immer gewartet, dass er so, ich habe immer gedacht, er ist doch jetzt durch dieses Tal durch und es müsste doch jetzt mal wieder nach oben gehen und das müsste doch mal besser werden und das wurde nicht. Und mein Mann, je näher es zu diesem Todestag sozusagen kam, desto weniger hat er noch darüber geredet. Also wir hatten kurz vorher tatsächlich erst Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht unterschrieben auf mein Drängen hin, was ja auch krass ist, weil es wir hätten 4 Jahre schon Zeit gehabt. Eigentlich muss man das ja so noch viel früher machen, ne? Aber wir haben es echt kurz vor knapp noch gemacht, zum Glück. Und ja, im Grunde habe ich mir bei den Ärzten dann auch Hilfe geholt, weil ich wissen wollte, was eigentlich passiert. Also ich meine, niemand ist auf diesen Tod vorbereitet. In der Gesellschaft wird nie darüber geredet, was ist. Also man hat ja auch keinen Kontakt mehr zu kranken Menschen, zu sterbenden Menschen. Man sieht die nicht. Man weiß, also ich wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. Was, also ich habe immer gedacht, platzt der gleich? Was ist denn? Was passiert mit dem? Ja. Und habe dann tatsächlich die Ärzte angerufen, ohne Wissen meines Mannes und habe gefragt, wie wird er denn sterben? Gibt es noch eine Chance? Gibt es diesen Bergauf nochmal? Oder ist das alles, ja, vergebene Liebesmühe sozusagen? Ne? Und was kann ich denn tun noch? Und der Arzt hat mir dann tatsächlich sehr geholfen, hat nochmal gesagt, also es ist erstaunlich, dass ihr Mann sowieso so lange gelebt hat und wie er auch gelebt hat. Das ist also verdient seinen hohen Respekt. Aber es gibt da keine Hoffnung mehr und es wird zu Ende gehen. Und dadurch, dass die Leber halt so belastet war, das ist jetzt dieses Gesundheitliche, wird er letztendlich immer müder und immer schlapper und wird letztendlich irgendwann einschlafen. Und so war es auch. Ja, und das war tatsächlich, um auf deine Frage zurückzukommen, in dieser meiner Situation eine sehr große Erleichterung. Weil für mich war, also man muss sich ja vorstellen, die Kinder waren 4 und 6, inzwischen immer noch in diesem Haus. Diese ganze Zeit in dem Haus oder überhaupt die ganze Zeit mit 2 Kindern war hochbelastet durch den Tod. Und ich habe mir so gewünscht, dass ich endlich mal einen normalen Alltag habe. Und mit diesem Sterben, mit dem Tod war die Hoffnung da, dass endlich wieder ein normaler Alltag in unser Leben kommt.
Finde ich beeindruckend, dass du das so sagen kannst. Das würden viele sich nicht trauen. Das ist auch was Entlastendes. Das kommt jetzt von mir, das kommt nicht von dir.
Ja.
Hatte, weil du sagst, so jetzt weiß ich, um was ich mich zu kümmern habe und das kriege ich hin. Da merkt man auch, wie stark du mit dieser Situation umgegangen bist und immer noch umgehst. Das
Ja,
sieht
ich
man ja
habe
auch
auch
daran,
lange.
dass du ein Buch drüber schreibst. Dass die Kraft
Ja.
hätten, die wenigsten mit 2 Kindern ein Buch schreiben, finde ich sowieso schon sehr beeindruckend. Ja,
Ja,
sag
ich
ruhig.
habe auch lange überlegt, ob ich das so in dem Podcast sagen soll, aber ich habe es letztendlich ja in dem Buch auch so
Ja.
geschrieben, von daher, und das ist die Wahrheit. Also ja, muss ich das? Ich kann das nicht anders sagen. Es war also natürlich verliere ich nicht gerne meinen Ehemann und
Nein.
mein Familienbewusstsein und meine ganze Familie und alles, was danach noch passiert ist. Aber in diesem Moment war der Wunsch oder dieses endlich, die Tür ging auf, wir kriegen wieder einen normalen Alltag. Und das war Ja, wirklich, also schön will ich jetzt gerade nicht sagen, aber entlastend.
Wichtig, dass du das sagst, weil du damit andere entlastest, die vielleicht so Gedanken haben und denken, oh, das darf ich nicht denken. Das darf man denken und das ist unglaublich, was du geleistet hast. Du hast dann deinen Alltag allein mit zwei kleinen Kindern, 4 und 6 waren, die also wirklich noch klein, bewältigt und hinbekommen. Was waren denn so nach dem Tod deines Mannes deine dringlichsten Sorgen und Herausforderungen?
Ja, also dadurch, dass ja wir keine Risikolebensversicherung, oder wir hatten dann eine, das beschreibe ich auch in dem Buch, letztendlich hatte ich ausgezahlt und so weiter. Also es war letztendlich mir, also getrauert habe ich ja schon viel die ganze Zeit vorher durch die Diagnose, durch auch unsere Ehe war nicht so, wie ich mir jetzt eine Ehe vorgestellt hätte. Da habe ich viel schon vorher getrauert und als nach dem Tod habe ich eigentlich angefangen zu arbeiten, also das alles abzuarbeiten. Ich habe das Erbe abgewickelt, diese finanzielle Auseinandersetzung auch mit der Familie, mit dem, also da ist ja die Firma noch mit drin, mein Mann war ja in der Firma von seinem Vater. Ja, ich musste das Haus verkaufen, ich musste das ganze Leben neu gestalten, neu sortieren, die Witwenrente beantragen. Ich habe dann irgendwann verstanden, wie diese Anrechnung funktioniert von der Witwenrente. Und das ist natürlich ein Riesenhaufen, der auch wirklich 1, 2 Jahre gedauert hat, bis das alles so war, dass ich mich irgendwie halbwegs wohlgefühlt habe, wo ich sagen kann, ja, okay, also dieser Alltag, den ich so erhofft hatte, der hat noch ein bisschen auf sich warten müssen.
Also dann waren die Herausforderungen, vor allem Trauer besprechen wir noch separat, aber da waren die vor allem finanzieller Natur, kann man das so sagen?
Ja. Also dadurch, dass ja, wie gesagt, diese Risikolebensversicherung nicht ausbezahlt ist, natürlich das erste, also unsere Familie ist zerbrochen, das Haus ist zerbrochen, unser Wohnort ist zerbrochen, ich habe meinen Job verloren am Ende auch noch, ist letztendlich alle Säulen, die man sich, die ein Leben ausmachen, sind zusammengebrochen, also
Gleichzeitig.
durch den Tod, ja.
Ja.
Und das muss man erstmal wieder neu sortieren und dann irgendwie jeden Stein wieder aufbauen und das dauert. Das war eine sehr, also sehr anstrengende Arbeit.
Wie ist denn das so mit als Witwe? Was hat man denn da für Ansprüche und Möglichkeiten? Frage ich als Juristin, weil ich weiß das nicht tatsächlich, weil man sich damit dann doch kaum beschäftigt.
Ja, also da müssen wir eigentlich eine eigene Folge drüber machen, weil es so intensiv ist. Grundsätzlich hat man, wenn man jetzt gesetzlich, ich spreche immer nur über die gesetzliche
Ja.
Rentenversicherung, alles andere kenne ich mich auch nicht mit aus, hat man Anspruch auf die Witwenrente. Das ist je nach Recht, was einen trifft, die jüngere Generation wird alles das neue Recht betreffen, sind das 55% von dem Anspruch, den derjenige bis zu dem Todeszeitpunkt gesammelt hat. Jetzt kann man sich vorstellen, Witwenrente, weiß ja jeder, ist nicht so hoch. Und wenn jemand so jung stirbt, ist der Anspruch schon nicht so hoch und dann
Die
ist natürlich
Hälfte grob.
weniger, genau. Und da gibt es noch einen Abschlag, wenn jemand, also letztendlich ist noch weniger, als die Rente das immer so sagt. Aber ja, also es ist einfach grundsätzlich sehr wenig. Und wenn man dann dazu verdient und einen bestimmten niedrigen, sehr niedrigen Freibetrag überschreitet, dann wird die Witwenrente auch noch gekürzt. Also das ist ein Punkt, den ich deutlich kritisiere, dann kriegen die Kinder natürlich Halbwaisenrente und in der Regel die Durchschnittshalbwaisenrente ist so niedrig, dass alle Halbwaisen auch Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben. Also die Durchschnittshalbwaise, sag ich mal. Meine Kinder bekommen auch Unterhaltsvorschuss. Und das ist auch was im Grunde genommen nirgendwo steht. Und die Witwe geht jetzt zur deutschen Rentenversicherung, lässt sich da beraten und jetzt nicht zwingend zum Jugendamt. Und deswegen wissen viele Witwen das nicht.
Ja, das würde ich gerne nochmal wiederholen, weil das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Also die Vorschusskasse kennen die meisten davon, wenn die Väter nicht zahlen oder gelegentlich auch die Mütter. Und Vorschuss deshalb, weil die vorschießen und sich das Geld dann beim Vater oder bei der Mutter, beim weniger betreuenden Elternteil wiederholen. In dem Fall ist es aber wohl so, dass man den Vorschuss bekommt und der bleibt bei den Kindern, weil es ja niemand gibt, bei dem man sich's holen könnte. Das ist, glaube ich, ein wertvoller Hinweis, dass es diese Möglichkeiten gibt.
Ja, also ich bin ja mit dieser Initiative Gerechte Hinterbliebenenrente kämpfe ich ja auch sehr für politische Änderungen. Ich versuche den Leuten zu helfen, dass sie eben genau solche Sachen erfahren. Und das ist einer meiner Hauptpunkte, gegen die ich angehe, weil auch zum Beispiel auf der Seite vom Bundesministerium für Familie und also Soziales, wie auch immer das heißt, stehen auch nur Trennungskinder und Alleinerziehende, deren Partner oder Ex-Partner nicht zahlt oder nur unregelmäßig zahlt. Und da steht kein Wort von Halbwaisen oder deren Partner verstorben ist. Und das ist einfach sprachlich, werden wir da total ausgeschlossen, was uns nicht anspricht und deswegen wissen wir es nicht. Und wenn wir da drauf gehen, erfahren wir es auch nicht. Und dann, ja, Unterhaltsvorschuss gibt es einfach nicht rückwirkend. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt hören, bitte noch heute beantragen.
Lass uns doch gleich in der Politik und Gesellschaft bleiben, weil du setzt dich da ja für die Rechte von Witwen und Witwern ein. Was forderst du denn gesellschaftlich und politisch für die Verbesserung der Situation?
Also grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass es eine Beratungsstelle für Verwitwete gibt, die einem einfach umfassend berät. Also man muss sich ja vorstellen, wie gesagt, die Witwen gehen dann zur deutschen Rentenversicherung, die Rentenversicherung sagt, so und so ist seine Rente und ungefähr so ist es mit der anderen, kannst vielleicht auch nicht immer ganz so erklären. Wir gehen aber nicht zum Jugendamt für den Unterhaltsvorschuss und diese Rente wird brutto ausgezahlt. Das heißt, es kommt dieses große Thema Steuern plötzlich dazu, wo, wenn man sich vorstellt, 87%, in 87% der Fällen trifft es die Frau, also der Mann stirbt fast immer zuerst. Und die Frau traditionell hat sich ja mit den Finanzen nicht so befasst, schon gar nicht mit den Steuern. Das heißt, das ist eine große schwarze Box, die da auf einen zukommt, von denen die Betroffenen fast immer keine Ahnung haben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn man damit sich auf einmal befassen muss. Von daher wäre es toll, wenn es eine
zentrale Anlaufstelle sozusagen, ja.
Für Betroffene gibt, die einen genau auf diese, also weil die Rente sagt dann, ja, Steuern kann ich nichts zu sagen, müssen wir zum Steuerberater gehen. Der Steuerberater sagt, ja, Rente kann ich nichts zu sagen, müssen wir zur Rente gehen. Und vom Unterhaltsvorschuss spricht halt gar niemand. Also da sind sehr, sehr viele Lücken, die einfach durch eine umfassende Beratungsstelle aufgefangen werden können.
Und das in einer Zeit, wo man ja schon genug zu tun hat, innerlich und äußerlich, muss ich um zwei Kinder kümmern, alleine, um ganz viel wie Haus und Job und was so ist, und dann muss man noch von Stelle zu Stelle spazieren, weil es da nicht eine gibt. Also da wünschst du dir eine zentrale Anlaufstelle, die umfassend berät und unterstützt. Und das ist erstaunlich, dass es sowas nicht gibt. Wo kann man sich denn als Witwe, als Witwer Unterstützung holen? Dein Buch lesen?
Also bei mir in der Gruppe.
Bei dir in der Gruppe, ja.
Ja, und tatsächlich, also was jetzt die finanzielle Unterstützung angeht, gibt es da nichts. Es gibt einfach nichts. Also man kann zur deutschen Rentenversicherung gehen, aber zum Beispiel ist es so, die Witwe hat auch Anspruch, also die hat Anspruch auf Witwenrente, aber bei mir in meinem Fall zum Beispiel, ich habe mich gegen die Witwenrente und für die Erziehungsrente entschieden. Wie man dazu kommt, kann man zum Beispiel auf meiner Webseite lesen, aber es ist ein bisschen langerer Prozess, deswegen würde ich jetzt das nicht gar nicht ganz so gerne erzählen, aber die Erziehungsrente ist eine super Alternative, es muss sich rechnen, es rechnet sich nicht für jeden, aber das erzählt einem die deutsche Rentenversicherung halt auch nicht unbedingt, ne? Und das ist total schlecht. Also, und dann gibt's ja diese Anrechnungen, also das ist ein zweiter Punkt, den ich sehr, sehr stark fordere, ist, dass die Anrechnung einfach, also wir haben einen sehr, sehr niedrigen Freibetrag, der liegt im Moment unter 1.000 Euro. Wenn wir mehr verdienen, wird halt einfach die Witwenrente oder die Erziehungsrente auch gekürzt. Und da, das müsste man auch angleichen. Also es müsste mindestens so sein wie das notwendige Selbstverhalt. Der liegt bei 1.500 Euro ungefähr, dass das etwas höher ist oder am besten ganz wegfällt. Wenn man jetzt politisch sieht, Fachkräfte mangeln und so weiter, die Witwen würden einfach gerne mehr arbeiten, werden aber am Arbeiten gehindert durch diese, weil das so ein sehr großes Ungerechtigkeitsgefühl auslöst, wenn die Witwenrente gekürzt wird, sagen die meisten, ja, und es ist natürlich nicht wirtschaftlich, gehen viele dann halt einfach weniger arbeiten anstatt mehr. Und in Zeiten von diesem Fachkräftemangel können wir uns das eigentlich deutschlandweit gar nicht leisten. Also aus meiner Sicht müsste diese Anrechnung komplett gestrichen werden. Genau. Und also es ist ja so, wenn ich jetzt als junge Frau, ist es für mich der systembedingte Weg in die Altersarmut. Weil ich mit zwei Kindern habe ich noch ein bisschen höheren Freibetrag durch die Kinder, aber wenn die irgendwann wegfallen, also sprich, wenn die kostenlose Care-Arbeit wegfällt und ich diese Zeit in Erwerbsarbeit umtauschen könnte, wird die Witwenrente noch früher gekürzt. Und dann, wenn ich dann noch weniger arbeiten gehe, dann habe ich ja noch weniger für meine eigene Altersrente. Und das ist einfach ein System, was völlig widersinnig ist. Ja, das müsste unbedingt geändert werden.
Gut, dass du dich dafür einsetzt. Und tatsächlich, vielleicht nehmen wir da nochmal irgendwann eine Folge zu auf. Sonst empfehle ich wirklich eben dein Buch und deine Website und alles, packen wir alles in die Shownotes. Ich würde nochmal gerne auf die Trauer zurückkommen, weil das viele, glaube ich, auch interessiert. Du hast gesagt, du hast schon mit der Erkrankung angefangen zu trauern. So habe ich es eben verstanden. Dennoch vielleicht nochmal kurz, wie konntest du dir mit all den Aufgaben plus zwei kleinen Kindern Raum für Trauern, vielleicht ganz konkret auch für andere, die uns zuhören, als Inspiration?
Ja, also das ist natürlich total schwer, gerade mit so kleinen Kindern, weil die ja, ich brauche ja immer einen Babysitter oder irgendjemand, der sich, also wenn ich jetzt zum Beispiel war auch in einer Trauergruppe, in einer örtlichen Trauergruppe, und da muss man dazu sagen, dass da viele ältere Herrschaften sind, das ist auch nicht so ganz gleichgestellt, sag ich mal, aber trotzdem war das natürlich gut. Und es ist einfach schwierig, mit zwei kleinen Kindern Trauer zu leben. Das ist also im Grunde genommen fast gar nicht möglich, weil du kannst ja nicht den ganzen Tag daher trauern oder nicht aus dem Bett kommen, so wie andere Leute das beschreiben manchmal. Ich musste den ganz normalen Alltag weiterleben und ich kann auch meine Kinder nicht abgeben. Ich habe keinen Wochenendpapa, ich habe keine Ferien frei, ich habe keinen Mittwochnachmittag frei oder sonst. Ich habe die Kinder immer.
Ja, unglaublich, was du da geleistet hast und immer noch leistet. Zum Abschluss noch eine Frage. Zurückblickend, wenn du der Inga von damals, also von 2017, was raten könntest oder wenn die damals schon was hätte wissen sollen, was wäre das? Kurze Antwort zum Abschluss.
Also grundsätzlich müssen Frauen heutzutage auch vor der Ehe, vor dem Jahr, sich deutlich mehr mit den Finanzen beschäftigen. Also jetzt in meinem Fall speziell Risikolebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, alles Versicherungen, die wir nicht hatten, die sehr sinnvoll gewesen wären. Ja. Aber natürlich auch um die anderen, also Ausgleich, Rentenausgleich, Care-Arbeit und so weiter, das will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber in meinem Fall wirklich Risikolebensversicherung hätte uns unfassbar viel geholfen.
Ja, also kümmer dich drum, mach dich schlau, kümmer dich drum, vereinbart was. Denkt über den Tod nach, weil der kommt dann doch eben dazwischen bei der einen oder anderen Familie. Inga, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da mehr drüber gesprochen wird und du hast da mit deinem Buch, aber auch mit deinen Beiträgen und Podcast-Besuchen wirklich einen großen Beitrag geleistet. Vielen Dank dafür.
Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
Sehr gern. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lüttgehaus.